Hey Church Family, herzlich willkommen zum C3 Berlin Podcast. Wir sind eine Kirche für die Menschen in Berlin und freuen uns riesig, dass du dir diesen Podcast anhörst. Dieser Podcast ist für dich, um dich zu ermutigen. Mein Name ist Asanya und mein Mann Silas und ich dürfen hier die Pastoren sein. Unser Wunsch als Kirche ist, dass auch im Alltag Jesus deine Vision ist. Freiheit deine Realität, Menschen deine Mission und Liebe deine Motivation. Hey, viel Spaß dir jetzt bei dieser Message. Du darfst erwarten, dass Gott jetzt zu dir spricht.
Ich freue mich wirklich sehr. Ich verrate euch ein Geheimnis. Und zwar ist es so, dass wenn man predigt, idealerweise die Predigt auch selbst was mit einem macht. Also das ist der Idealzustand. Weil das bedeutet, dass Gott was auch in der Person macht, die redet. Und tatsächlich ist es so, dass das, worüber ich heute rede, in der Vorbereitung, und das ist wirklich keine Übertreibung, Gott hat noch nie so viel in meinem Herzen gemacht, in der Vorbereitung, wie in dem, was ich heute mit euch teile. Und ich sage das am Anfang, weil ich mir wünsche, dass du mit einer Erwartungshaltung reingehst in das, was gleich passiert. Weil ich kann dir wirklich eine Sache sagen, aus meinem Leben, sehr kürzlich, das hat wirklich mein Leben verändert, worüber ich heute rede. Es ist nicht einfach nur ein süßes Konzept, sondern etwas, was dir wirklich Freiheit bringen kann. Es hat auf jeden Fall mir Freiheit gebracht. Wir sind als Kirche in einer Serie, die heißt König. Und tatsächlich reden wir darüber, dass Ostern war vor ein paar Wochen, erinnert ihr euch noch? Die Ostereier, die Schokolade, manche von uns, wir versuchen die Schokolade jetzt wieder durch sportliche Aktivitäten loszuwerden. Auf jeden Fall, es war Ostern und nach Ostern redet die Bibel davon, dass 40 Tage lang Jesus noch als auferstandener Retter Leuten erschienen ist, seinen Jüngern, seinen Nachfolgern. Und es sei mal dahingestellt, ob du glaubst, was ich gerade gesagt habe oder nicht. Also, dass dieser Jesus wirklich gestorben und auferstanden ist. Falls das stimmt und er wirklich auferstanden ist und danach noch Leuten begegnet, wird das, was er dort sagt und was er dort tut, von Bedeutung sein, oder? Also, ich würde ja nicht sterben und wieder auferstehen und dann danach nur übers Wetter reden. Ach ja, voll schön hier, die Buntglasfenster der Kirche. So, nein, Jesus hatte etwas Wichtiges zu sagen. Und zwar wollte er seine Jünger mit reinnehmen in seinen Gedanken, wie wir unser Leben leben können. Sein Königreich. Und ich werde gleich auf eine konkrete Stelle eingehen, die auf das herausforderndste Thema hinweist, über das ich bis jetzt gepredigt habe, aber auch eins der befreiendsten Themen. Und ich freue mich sehr darauf, weil du vielleicht ähnlich wie ich hier sitzt und dich danach sehnst, dass dein Leben mehr Erfüllung hat. Vielleicht hast du viel Erfolg, aber du fühlst dich nicht erfüllt. Oder du merkst, boah, es gibt eigentlich so viele Dinge in meinem Leben, für die ich dankbar sein könnte, aber die Realität und Wahrheit ist, wenn du dir dein Leben anschaust, ist dein Blick viel mehr gerichtet auf die Dinge, die du noch nicht hast, anstatt auf die Dinge, die du schon hast. Irgendjemand? Und ich wünsche mir so sehr, dass heute wirklich nicht eine coole Idee ist, sondern dass es radikal transformiert, wie wir unser Leben sehen. Keine kleine Sache heute, auf die wir uns fokussieren. Aber der Titel von dem, worüber ich heute rede, ist der dienende König. Der dienende König. Ich bete kurz und dann legen wir direkt los. Jesus, danke für das, was du in meinem Herzen getan hast in den letzten Tagen. Ich bin dir von Herzen dafür dankbar. Und ich bete Gott, dass du mir hilfst, das zu transportieren, sodass es nicht nur mein Leben verändert. Amen. Amen. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, die meisten Dinge in unserem Leben haben ein Ziel. Oder wir haben für die meisten Dinge in unserem Leben ein Ziel, oder? Also zum Beispiel kann dein Ziel sein, ich möchte fit sein. Oder ich möchte mir die Sache kaufen. Oder ich möchte mit der Person daten. Oder du hast eben beim Meet and Greet nach rechts und links geguckt und gedacht, ich habe jetzt ein Ziel. Hello. Was auch immer es ist. Hier ist die Sache, als Pastor, ich finde es super interessant, ich rede hier mit relativ vielen Leuten und oft wird gesagt, oh, ich weiß nicht so genau, was mein Ziel ist. Ich weiß nicht so genau, was so Gottes Plan für mein Leben ist, wo es mit meinem Leben hingehen soll. Wisst ihr, was ich gemerkt habe? In den meisten Fällen stimmt das nicht. In den meisten Fällen, wenn wir ehrlich sind, wissen wir eigentlich ziemlich genau, was das Ziel ist oder wo wir hinwollen. Nur es gibt ein Problem, was uns blockiert auf dem Weg zu unserem Ziel. Beispielsweise ist mein Ziel, fit zu sein. Das Problem ist, dass mein Bett angenehmer ist als das Gym. Es gibt viele Dinge, wo wir klare Ziele vielleicht haben, aber es gibt Probleme. Heute, wo ich drüber rede, ich werde zuerst über das Ziel reden, wo wir hinwollen. Dann werde ich über das Problem reden und dann über die Lösung. Wisst ihr, was die Lösung ist mit dem Gym-Problem? Nicht snoosen. Bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Starten wir mit dem Ziel. Wie viele von euch haben einen Namen? Kurzes Handzeichen. Oh, wow, was für eine Überraschung. Wie viele von euch können sich gut Namen merken? Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist stark, das ist stark. Wenn jemand sich wirklich Namen merken kann, ist das, was mich sehr beeindruckt. Es beeindruckt mich noch mehr, wenn die Person, die sich den Namen merkt, es überhaupt nicht nötig hat, sich den Namen zu merken. Also es ist gut, wenn du bei deinem Vorstellungsgespräch weißt, wie dein Boss heißt. Kleiner Tipp. Aber eine Story, die mich total bewegt hat, irgendwie, Präsident Roosevelt, ein Präsident der Vereinigten Staaten, es wird eine Geschichte erzählt, wo eine Person ihm die Tür aufgemacht hat, als er aus dem Auto kam. Er hat ganz kurz gesagt, oh, vielen Dank, wie ist dein Name, und kurz gequatscht. Dann hatte dieser Präsident einen ganzen Tag von Meetings, Krisengesprächen und kam dann zurück, und dieselbe Person, die ihm die Tür geöffnet hat, hat ihm wieder die Tür geöffnet und er hat direkt gesagt, vielen Dank, Joe. Er hat sich den Namen der Person gemerkt, obwohl tausende Dinge und Prioritäten in seinen Gedanken kreisen. Das bewegt mich irgendwie. Weil ich denke, oh krass. Der hat es nicht nötig, aber macht es trotzdem. Ich habe das persönlich auch erlebt, das erste Mal, als wir in einer C3-Kirche waren, in einer C3-Kirche, wie heißt denn als Kirche? C3 Berlin, C3 NYC Berlin. Und das erste Mal, als ich in einer C3-Kirche war, war in Australien, in Sydney. Ich hatte keine Ahnung, was C3 ist, C3, wie auch immer. Und ich war komplett verwirrt und das war der erste Gottesdienst, wo wir da waren. Es ist eine riesengroße Kirche und danach waren wir draußen auf dem Hof. Es war wunderschönes Wetter, ähnlich wie jetzt. Und es kam ein älteres Ehepaar auf uns zu und hat gesagt, oh, wie schön, dass ihr da seid. Seid ihr zum ersten Mal da? Und gesagt, ja. Und meine Frau heißt Asanya. Und dann haben wir uns vorgestellt, haben gefragt, wie heißt sie denn? Und die ältere Dame meinte so, oh, den Namen habe ich noch nie gehört. Holt einen Zettel aus ihrer Tasche, schreibt sich den Namen auf und sagt, wie schreibt man das nochmal? Ab diesem Moment haben diese beiden Menschen uns jedes Mal mit dem Vornamen angesprochen. In einer Kirche, wo tausende Leute sind. Das hat mich so beeindruckt. Vor allen Dingen hat es mich beeindruckt, als ich rausgefunden habe, wer diese Leute sind. C3 ist eine Kirchenbewegung mit über 600 Kirchen weltweit. Diese zwei Leute waren zu dem Zeitpunkt, wo sie mit uns geredet haben, zuständig für Kirchenwachstum weltweit. Das heißt, tausende Leiter sind unter ihrer Verantwortung gewesen und trotzdem haben sie sich die Zeit genommen und die Aufmerksamkeit genommen, von so zwei komischen Studenten aus Deutschland sich die Namen zu merken. Diese zwei Leute, über die ich rede, sind Mark und Bernie Kelsey. Das sind tatsächlich die Eltern von unserem Pastor Josh in New York. Da schließt sich der Kreis. Eine Sache, die wirklich so viel mit uns gemacht hat, das zu erleben. Warum erzähle ich das? Das hat viel mit mir gemacht, weil ich gemerkt habe, diesen Leuten, die haben es irgendwie gar nicht nötig, aber trotzdem bin ich ihnen wichtig. Und ich glaube tatsächlich, ich habe noch nie eine Person getroffen, wenn man mit einer Person redet, wo so ein Verhalten, wo eigentlich die Position sagt, ich brauche dich nicht, aber die Handlung sagt, du bist mir wichtig, dass das schwul ist und uns vorübergeht, oder? Ich möchte dir eine Person vorstellen, die überhaupt nichts bräuchte von dir oder mir. Eine Person, die es überhaupt nicht nötig hat, irgendwas für dich und mich zu machen. Ich lese mal in Philipper 2, Vers 3 bis 11, steht Folgendes: Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, sagt mal Haltung. Haltung, sehr gut. Die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und jetzt folgt ein Teil, der zu der Zeit gesungen wurde beim Passamahl. Ein Mahl, wo daran erinnert wurde, was Jesus getan hat für uns. Da wird folgendes Lied gesungen und es wird hier zitiert in Philipper 2, Vers 6. Er, es wird hier über Jesus geredet, der Gott in allem gleich war. Und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht, hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Diese Stelle ist so krass. Ich habe gesagt, ich möchte euch jemanden vorstellen. Jesus ist die Person, die ich euch vorstellen möchte. Vielleicht kennst du ihn schon, vielleicht noch nicht. Jesus steht hier auf derselben Stufe wie Gott. Er war Gott. Jesus ist Gott und er hat es in keinster Weise nötig, uns irgendetwas Gutes zu tun, aber er hat sich selbst erniedrigt, er hat uns gedient. Das ist das Ziel. Wir reden ja gerade über das Ziel. Das Ziel ist, dass wir dienen, wie Jesus dient. Und wenn du ein bisschen länger schon in Kirche unterwegs bist, würdest du wahrscheinlich sagen, ja, das ist total das gute Ziel. Meine Frau Asania hat letzte Woche sehr brillant über das Erbe geredet, was wir haben als Söhne und Töchter Gottes. Wenn du nicht da warst, hörst du sehr, sehr gerne in unserem Podcast an. Oder wenn du gerade diesen Podcast hörst, hör dir den auch gerne an. Und ein Vers, den sie zitiert hat, steht in Galater 3, 29. Hier oben steht wahrscheinlich 6, 29. Stimmt nicht. Galater 3, 29 steht Folgendes: Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Gut, dass du fragst. Was ist denn dieses Erbe, was Abraham bekommen hat? Im Alten Testament, in 1. Mose, sagt Gott etwas zu Abraham, was wir alle, glaube ich, lieben, zu wissen, oh, das ist unser Erbe, das steht uns zu, wie cool ist das? Da steht Folgendes: Von dir wird ein großes Volk abstammen, 1. Mose 12, Vers 2. Und dann sagt Gott Folgendes: Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Und alle sagen, Amen. Wie gut ist das? Aber wisst ihr, was krass ist? Dass der Vers da nicht aufhört. Es geht nämlich weiter: Ich will dich zum Segen für andere machen. Abrahams Erbe ist, dass du gesegnet bist, aber nicht nur für dich, sondern um ein Segen zu sein für andere. Um anderen Menschen damit zu dienen. Wir alle feiern den ersten Teil und beim zweiten Teil, glaube ich, manchmal hakt es da ein bisschen. Und damit wären wir beim Problem. Seid ihr ready für das Problem? Seid ihr ready, von eurem Pastor ehrlich was zu hören, was euch vielleicht ein bisschen verwirrt, aber vielleicht helfen wird? Ich habe mein Tagebuch mitgebracht. Das ist nicht wirklich ein Tagebuch, es ist mehr ein Notizbuch. Ich bin nicht so der große Tagebuchschreiber. Aber heute Morgen habe ich etwas in dieses Tagebuch, Notizbuch geschrieben. Da steht 30.04.23, 5 Uhr morgens. Einer der heilendsten und schönsten und herzzerreißendsten Momente meines Lebens. Beim Predigtvorbereiten habe ich zum ersten Mal verstanden. Punkt, Punkt, Punkt. Das werde ich euch nachher noch vorlesen. Das ist wirklich keine Übertreibung. Heute Morgen, ich bereite nicht nur sonntags morgens die Predigt vor, keine Sorge. Aber heute Morgen hat Gott so dermaßen mein Leben auf den Kopf gestellt, in einer wunderschönen und gleichzeitig schmerzhaften Art und Weise, dass ich so überwältigt war von Gottes Größe und Schönheit und von meiner Dummheit. Weil die Sache ist ja die, man redet ja gerne über die Probleme anderer, aber gibt selten gerne zu, dass man selber ein Problem mit etwas hat. Und bei dem Thema, worüber wir heute reden, hätte ich auf gar keinen Fall gesagt, dass ich ein Problem damit habe. Wenn du mich gestern gefragt hättest, hätte ich gesagt, I'm good. Heute Morgen, not so good. Schauen wir uns das nochmal an. Philipper 2, Vers 3 bis 11 steht folgendes. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Wir sind beim Problem, richtig? Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelegt hat. Hier ist die Sache, was unsere Haltung ist, bestimmt unsere Handlung. Was unsere Haltung gegenüber einer Person ist, bestimmt, wie wir sie behandeln. Ich glaube, es gibt eine Haltung unserer Zeit, unserer Generation, die, und wir sind Leute unterschiedlichen Alters hier, tatsächlich wird über Generation X, Y und Z Folgendes gesagt. Es ist die Entitlement Generation. Entitlement Generation. Was bedeutet Entitlement? Entitlement bedeutet so viel wie, ich habe ein Anrecht auf etwas, ich habe ein Recht auf etwas, oder ich habe es übersetzt als ein Anspruchsdenken. Ich habe einen Anspruch auf bestimmte Dinge. Ich verdiene etwas. Das ist die Haltung unserer Zeit. Vielleicht denkst du, ja, ich weiß von diesen Influencern, aber nicht von mir. Das habe ich auch gedacht. Ich glaube tatsächlich, es ist nicht nur unsere Zeit, sondern das ist einfach Menschheit. Warum weiß ich das? Die Frage, das hat mich total fasziniert, die Frage, die die Jünger Jesus am meisten gestellt haben, wollte sie wissen? Wir schauen sie uns mal an. Markus 9, Vers 33, ist eine total lustige Situation. Sie kamen nach Kapernaum, zu Hause angelangt, fragt Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen. Ist immer eine schlechte Situation, wenn die Person, die du fragst, hey, worüber denkst du nach? Schweigt. Das heißt nämlich entweder, sie hat was Schlechtes über dich gedacht oder sie hat dir überhaupt gar nicht erst zugehört und die Frage nicht gehört. Sie schwiegen. Warum? Denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da setzte sich Jesus, rief die 12 zu sich und sagte zu ihnen, ich stelle mir das folgendermaßen vor, Jesus ist so, okay, holt sich einen Stuhl, holt die 12 mal zusammen und sagt, Freunde, sagt Folgendes, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und ich habe diese Stelle so oft gehört und habe gedacht, ich doch nicht. Ich denke doch nicht, ich bin besser als andere. Merkt ihr den Witz in dem Statement? In dem Moment, wo ich denke, ich bin nicht besser, als andere. Dass ich nicht denke, ich bin besser als andere. Okay, wir spulen nochmal zurück. In dem Moment, wo ich denke, dass ich nicht denke, ich bin besser als andere, denke ich, ich bin besser als andere. Got it? Ja, du bist ja auch nicht hier hingekommen, nur um zu hören, Gott liebt dich. Vielleicht bist du das. Aber surprise, der Herr hat noch was anderes vor. Ich finde es so spannend, wenn man sich das tiefer anguckt. Denn ich glaube tatsächlich, jetzt kommt ein wichtiger Gedanke, wir reden ja über den dienenden König. Ich glaube, wahres Dienen fängt an, wenn ich nicht daran denke, was ich für mein Dienen verdiene. Als Kirche sagen wir, unsere Motivation ist Liebe. Die Realität ist, ich glaube, öfter, als wir denken, ist unsere Motivation nicht Liebe, sondern was ich kriege. Ich mache etwas für eine bestimmte Response, für ein Lob, für ein Danke. Wenn die Lösung oder das Ziel ist, wir dienen, wie Jesus dient, ist das Problem, dass wir denken darüber nach, was wir verdienen und nicht, dass wir dienen. Okay, ich glaube tatsächlich, dass Anspruchsdenken, Entitlement, dich um viel mehr beraubt, als du denkst. Ich weiß, dass in meinem Leben diese Art von Denken mich mehr beraubt hat, als ich jemals zugeben wollte. Es beraubt dich von einem Leben voller Dankbarkeit, voller Freude, voller Fülle. Warum? Aber gehen wir gleich darauf ein. Die Sache ist, die Anspruchsdenken sagt, ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Und ich will mehr. Und mir steht es auch mehr zu. Du sagst wahrscheinlich, ah Silas, das bin ich nicht. Ich möchte ein paar faktische Beispiele nennen und danach gehen wir ein bisschen tiefer. Ein paar faktische Beispiele. Nächste Woche habe ich eine Operation, nichts Wildes. Aber ich gehe ja davon aus, dass meine Krankenkasse zahlt. Ist ja auch super. Preis den Herrn dafür. Aber ich denke, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe einen Anspruch darauf, ich arbeite ja schließlich auch dafür. Genauso denke ich, dass ich einen Anspruch darauf habe, dass ich trinken habe, wann auch immer ich will und wo ich will. Es ist sogar so verrückt, wenn ich zu Hause bei mir bin, kann ich entscheiden, aus welchen zwei Kühlschränken ich mir mein Wasser hole oder ein anderes Getränk meiner Wahl oder ob ich lieber einfach den Wasserhahn aufmache und das Wasser trinke. Und was mache ich dann? Ich beschwere mich, dass es so kalkhaltig ist. Aber ich habe doch einen Anspruch auf gutes Wasser. Sag das mal einer Person, die fast den ganzen Tag damit verbringt, irgendwo zu einer Quelle zu gehen, mit einem Krug auf dem Kopf und irgendwie dreckiges Wasser aus dem Boden zu bekommen, weil sie sonst nicht überleben würde. Wisst ihr, wir denken, wir haben kein Anspruchsdenken, solange bis wir merken, na, vielleicht doch mehr als wir denken. Ich will noch ein bisschen tiefer gehen, um dir und mir zu helfen, so an die Quelle zu kommen. Und was ich jetzt gleich lesen werde, wird vielleicht pieksen. Aber es wird gut tun, langfristig. Woher weiß ich und woher weißt du, dass wir unter Anspruchsdenken leiden? Seid ihr ready? Einfach zusammengefasst, alles, worüber du dich beschwerst, denkst du, hast du einen Anspruch drauf. Geh einfach mal so durch die letzten Tage. Worüber hast du dich so beschwert? Über wen hast du dich beschwert? Vielleicht hast du auch Gedanken wie, Gott, ich habe doch so viel für dich gemacht. Warum? Punkt, Punkt, Punkt. Anspruchsdenken. Gott, ich habe doch so viel gespendet. Warum sehen meine Finanzen noch nicht anders aus? Gott, ich habe doch so viel gebetet. Warum ändert sich nichts? ich habe doch so viel gegeben, gefastet, warum? Ich habe doch einen Anspruch darauf, dass du wirkst. Ich habe doch so viel gedient. Warum sieht es keiner? Anspruchsdenken ist viel mehr Teil von uns, als wir zugeben wollen. Ich weiß, dass es viel mehr Teil von mir ist, als ich dachte. Aber was ist die Lösung? Meine Frau hat mir gesagt, beim dritten Punkt soll ich eine lustige Story erzählen, deswegen könnt ihr euch alle ein bisschen entspannen. Wie viele von euch hatten schon mal eine gute Idee, die doch nicht so gut war? Irgendjemand? Ich hatte schon so viele gute Ideen. Eine gute Idee war, als ich was jünger war, habe ich für meine jetzt Schwager eine Schnitzeljagd vorbereitet. Damals waren die noch so 10 Jahre alt ungefähr, richtig süß, 19. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Teil von einer Kindergeburtstagsfeier warst, wo die Kinder der Geburtstagsfeier versuchen, einen Schatz zu finden. Irgendjemand? Wenn du die Person bist, die versucht, sie daran zu hindern, ist das einfach das Unweiseste, was man tun kann. Das ist so ein bisschen wie der Film 300. Kennt ihr den? So wie so eine Meute, die versucht, mit allem in ihrem Leben dich zur Strecke zu bringen. Das war das, wie ich es mir gefühlt habe. Ich dachte, es wäre so eine super Idee, war keine gute Idee. Und dann war es wirklich so, wir haben den Schatz irgendwo versteckt und dann kam diese Meute von Kindern, von 8-, 9-Jährigen hinter uns her. Das war Wahnsinn. Die sind gerannt. Und vor uns war ein Stacheldrahtzaun. Ich dachte, was eine brillante Idee. Wenn ich über den Zaun komme, kommen die Kinder nicht darüber. Dachte ich. Das heißt, da war so ein Pfahl, der den Zaun, das waren so 3 Stacheldrähte untereinander, damit man auch auf gar keinen Fall durchkommt. Da war so ein Pfahl, der das sicher ganz fest dort in den Boden verankert hat, so dachte ich. Und ich dachte, okay, wenn ich jetzt auf diesen Pfahl zulaufe und meinen rechten Fuß auf den Pfahl tue, dann stoße ich mich ab und fliege wie eine Gazelle dort rüber. Und ich habe mal so ein bisschen getestet mit meinem Fuß und schien alles sehr stabil. Was der große Fehler war, den ich begangen habe, ist, dass ich mit meiner Stoffhose, die ich damals anhatte, weil es relativ warm war, auf diesen Pfahl zulief, meinen Fuß obendrauf und in dem Moment, wo ich mein Gewicht auf den Pfahl machen wollte, geht dieser Pfahl komplett unter mir weg und anstatt, dass ich nach vorne fliege, falle ich gerade nach unten mit meinem Oberschenkel direkt am Ansatz über meinem Knie in den Stacheldrahtzaun und dann ging es so. Dann hat es aufgehört, Gott sei Dank. Hier ist die Sache. Ich bin dann nicht liegen geblieben, wie Weicheier das tun, nein, wirklich komplett Hose zerfleddert, alles voller Blut läuft da runter, aber ich wollte nicht, dass die 8-jährigen Kinder mich fangen, deswegen sind wir weitergerannt. Ich habe wirklich bis heute noch eine riesen Narbe von dieser Aktion und die Sache ist, diese Narbe erinnert mich immer noch an das, was damals passiert ist. Narben erinnern, oder? Kennt ihr das, wenn ihr mit Leuten redet? Ich weiß nicht, ob das nur so ein Männerding ist, aber sowohl Männer so erzählen, boah, diese Narbe. Das war, als ich Joe, der eigentlich Kickboxen macht, in seine Schranken gewiesen habe. Die Realität, die wahre Geschichte ist, es war die Kühlschranktür. Aber Narben erinnern uns an Dinge und die Narben, die uns an was Krasses erinnern können, ist etwas, wo ich dich gerne mit reinnehmen würde. Ich habe am Anfang gesagt, dass Jesus seinen Jüngern in den 40 Tagen nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung immer wieder begegnet ist. Und wir gehen in eine so eine Stelle rein, Johannes 20, Vers 24, da steht Folgendes. Thomas, das ist dein Zeichen. Thomas, auch Didymus genannt. Super Spitzname für dich, Thomas. Thomas ist unser Keyboard-Spieler für diejenigen, die bei Podcasts zuhören. Thomas, auch Didymus genannt. Didymus. Einer der 12 war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf sie, auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus. Obwohl die Türen verschlossen waren. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich zu Thomas, so unfassbar liebevoll, was hier passiert. Er wandte sich zu Thomas und sagte, leg deinen Finger auf diese Stelle hier. Sieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Hier ist, was mich an dieser Story so unglaublich fasziniert. Der Körper, mit dem Jesus den Jüngern begegnet ist, war ja nicht der Körper, in dem er gestorben ist. Woher weiß ich das? Ich kann nicht durch Wände gehen. Das heißt, es war sein auferstandener Körper. Wisst ihr, was ich so krass finde? Dass dieser auferstandene, ewige Körper von Jesus immer noch die Narben trägt. Hätte Gott ja nicht machen müssen, oder? Die Narben von Jesus erinnern uns bis in alle Ewigkeit an das, was wir eigentlich verdient haben und wie wundervoll Jesus Gnade und Liebe ist. In alle Ewigkeit werden wir diese Narben sehen und uns daran erinnern, was er für uns getan hat. Wisst ihr, heute Morgen habe ich Folgendes geschrieben. Einer der heilendsten und schönsten und herzzerreißendsten Momente meines Lebens. Beim Predigtvorbereiten habe ich zum ersten Mal verstanden, das Einzige, was ich verdient habe, ist der Tod. Alles andere ist ein Geschenk. Alles andere ist ein Geschenk. Ich bin heute Morgen aufgestanden, konnte atmen. Halleluja. Ich habe 2 kleine Kinder, die um 6:10 aufgewacht sind. Halleluja. Ich habe 2 gesunde Kinder. Wisst ihr, die Lösung zu unserem Problem ist, dass wir verstehen, wir haben nichts verdient. Nichts. Du hast nichts verdient außer den Tod. Ich habe nichts verdient außer den Tod. Und das klingt so krass, weil es krass ist, aber das ist die Wahrheit. Wir haben angefangen zu glauben, dass you're so beautiful, you're so worth it. Schreib doch auf deinen Spiegel, wie toll du bist. Ja, aber du bist nur toll, weil Jesus für dich gestorben ist. Ansonsten hättest du nur den Tod verdient. Und das klingt vielleicht eher wie etwas, was dich beklemmt, aber die Wahrheit ist, wenn wir wirklich tief verstehen, was das bedeutet, ist es die befreiendste Botschaft, die du jemals hören kannst. Weil ab dem Moment, wo du das wirklich verstehst, ist alles andere ein Geschenk. Ihr Lieben, heute Morgen wirklich, ich kann es überhaupt nicht beschreiben, ich wünschte, du könntest spüren, was ich gespürt habe und fühlen, was ich gefühlt habe. Diese tiefe Erkenntnis, wie unfassbar voll und falsch ich bin mit Anspruchsdenken. Und dass eigentlich ich überhaupt gar nichts verdient habe. Wenn unser Problem Anspruchsdenken ist, dann ist die Lösung, Dankbarkeit. Dankbarkeit. Römer 6, 23 fasst das zusammen. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, andere Übersetzung sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wow. Das, was du und ich verdient haben, ist der Tod. Und das ist die befreiendste Botschaft, die du jemals hören kannst. Weil das bedeutet, du kannst nichts machen, um dich selbst zu retten. Du kannst nichts machen, um irgendwie ein paar coole Sachen anzuhäufen. Und hier ist die Realität. Vielleicht hast du das verstanden, wenn es um deine Errettung geht. Du hast verstanden, okay, ich kann nichts tun, ich bin nur aus Gnade errettet. Vielleicht bist du schon was länger in Kirche. Aber wenn du ehrlich bist, hast du angefangen zu glauben, ab dann mache ich bestimmte Dinge und dann verdiene ich auch bestimmte Dinge. Die Realität ist, Gott ist ein Vater, der dich liebt, aber du hast es nicht verdient. Und das kann so befreiend sein, vor allen Dingen, bitte hör mich, wenn du gerade durch eine herausfordernde Zeit gehst. Der Grund, warum mich das so sehr getroffen hat, ist, weil ich durch eine herausfordernde Zeit gerade gehe. Ich verstehe teilweise nicht, warum ich denke, wie ich denke und so weiter und so fort. Und es ist keine Message, die dich fertig machen soll, sondern eine Message, die dir Hoffnung geben kann. Weil die Realität ist, die Lösung, nach der du suchst, liegt nicht in dir. Kein Self-Help-Book der Welt wird dir Freiheit bringen, wird dir Frieden bringen, wird dir Fülle bringen. Glaubst mir, ich habe sehr viele davon gelesen und sie sind super. Aber wenn das Fundament nicht ist, ich habe eigentlich gar nichts verdient, dann füttert sie nur die Lüge, dass wir uns eigentlich selber Dinge erarbeiten können. Und das ist die gefährlichste Lüge, die es gibt. Dass du in der Lage bist, dich selbst zu retten, ist nicht wahr. Nur aus Gnade. Das Einzige, was ich verdient habe, ist der Tod. Alles andere ist ein Geschenk. Wisst ihr, was ich glaube, was passiert ist in unserer Zeit, in der wir leben? Ist, wir haben den Segen von Gott verwechselt mit unserem Lohn. Gott segnet uns für bestimmte Dinge und wir fangen fälschlicherweise an zu glauben, dass wir es verdient haben. Wir haben das Erbe, was Gott uns schenkt. Er will dich beschenken, er ist ein guter Vater, aber wir haben das verwechselt mit dem, was wir verdient haben. Ich bin heute hier, um dir zu sagen, du hast es nicht verdient. Und es ist die befreiendste und beste Botschaft, die du jemals hören kannst. Weil du es nicht aus deiner Kraft schaffen musst. Es sind Leute heute Morgen hier und du hast die letzten Jahre versucht, selber aus deinen Herausforderungen rauszukommen. Das hat dich in den Wahnsinn getrieben, weil du immer wieder dich im selben Kreis drehst. Und der Heilige Geist ist heute Morgen hier, um liebevoll an dein Herz zu stupsen und zu sagen, hey, ist alles gut. Du hast es nicht verdient. Du hast es nicht verdient. Es ist okay. Du brauchst nicht versuchen, es dir zu verdienen. Ich liebe dich. Schon bevor du irgendwas gemacht hast, bin ich für dich gestorben.
Wir hoffen, diese Message hat dich ermutigt und würden es lieben, mit dir persönlich zu connecten. Schreib uns super gerne bei Instagram at c3nyc.berlin oder komm vorbei. Mittwochsabends Dinnerpartys und sonntagsmorgens Gottesdienste. Wir würden es lieben, mit dir persönlich zu connecten. Bis dann. So schön, dass du da